Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde der Gastroenterologie und der Endoskopie, herzlich willkommen zu einer Sondersendung von Gastrogeplauder. Ist schon wieder was passiert und dann kommt meistens er, Michael Bretthauer.
Ja, hallo.
Herzlich willkommen, Michael. Stammgast. Es gibt natürlich ein heißes Thema. Wir hatten ja diskutiert über die Nordic-Studie, Kolonvorsorge per Koloskopie versus nix.
Ja, 22.
Und dann warten wir seit Jahren auf eine andere Studie und jetzt ist sie da und du hast das Editorial geschrieben.
Ja, jetzt ist sie da. Spanische Studie. Ich bin begeistert. Das ist eine randomisierte Studie, die die Koloskopie mit dem FIT-Screening, also mit dem, wie sagt man auf Deutsch, Stuhl-Screening? Wie sagt man?
Stuhltest.
Stuhltest, also genau.
Das ist ja FIT auch in Deutschland mittlerweile.
Ja, genau. Mit dem FIT-Screening vergleicht. Und das gibt's ja noch nicht. Ne? Das ist jetzt die erste Studie, die gemacht wurde und jetzt gerade im Lancet publiziert wurde. Also das ist toll.
Es gibt die Realität, da haben die meisten europäischen Länder haben Stuhltest, vor allem FIT, Deutschland und glaube ein bisschen Polen und der ein oder andere
Österreich.
Hat die Koloskopie oder wie bei uns die Wahl zwischen beiden.
Genau. Österreich und Deutschland oder Deutschland und Österreich machen Kolo.
Genau.
Vornehmlich. Die Polen wissen nicht so richtig, die haben viel Kolo gemacht, machen jetzt mehr FIT und alle anderen, die meisten anderen machen FIT, genau.
Deswegen ist die Studie jetzt wirklich extrem wichtig.
Ist interessant, ja. Und es ist ja unser lieber Freund und Kollege Toni Castells aus Barcelona, der die Studie schon damals, die läuft ja schon, das sind jetzt 10 Jahre, die im Lancet publizieren, läuft ja schon seit langer Zeit, der die leitet in Barcelona, auch super leitet. Ist ja eine Riesensache, über 50.000 Teilnehmer und jetzt halt die ersten Resultate publiziert hat im Lancet.
10 Jahre?
10 Jahre. Die haben 2009 angefangen, haben die halt über 50.000 Frauen und Männer, die waren damals am Anfang der Studie zwischen 50 und 69 Jahre alt, randomisiert direkt von diesen spanischen Bevölkerungsregistern, die es da gibt, in 8 spanischen Regionen, direkt randomisiert entweder zu einer Koloskopie eingeladen oder zum FIT-Screening eingeladen. Und FIT-Screening jedes zweites Jahr, wie das so in den meisten europäischen Ländern ja angeboten wird, und eine Koloskopie halt. Und der Hauptendpunkt der Studie war halt dann die Sterblichkeit und die Inzidenz vom kolorektalen Karzinom nach 10 Jahren. Und das war jetzt fertig.
Was ihr ja auch gemacht habt in der Nordic-Studie.
Was wir im Nordic-Studie auch gemacht haben, richtig. Wir hatten ja den FIT-Arm nicht dabei. Ne? Mhm. Die haben hier keinen Nicht-Screening-Arm dabei. Das heißt also, sie haben den FIT-Arm und den Koloskopie-Arm dabei. Und das ist natürlich spannend, finde ich, für die meisten europäischen Länder. Weil wir wissen ja nicht genau bis jetzt, wie das so im Vergleich aussieht.
Das heißt ja immer, die Koloskopie wird nicht genügend angenommen. Ist denn der Stuhltest da so viel besser angenommen worden?
Ja, das ist spannend. Also das war ja, ich will mal sagen, es ist im Prinzip vielleicht für viele von uns Endoskopiker ein bisschen enttäuschend. Die Teilnahmerate war schon, sage ich mal, relativ gering in beiden Gruppen oder in beiden Armen. 20% der Leute, die zur Koloskopie randomisiert wurden, sind gekommen. Also 80% sind nicht gekommen. Und in der FIT-Gruppe sind zur ersten Runde ungefähr 35% gekommen, also mehr. Aber FIT funktioniert ja nur, wenn man das wiederholt, jedes zweite Jahr. Und bei der letzten Runde, es waren ja 5 Runden über die 10 Jahre, jedes zweite Jahr, waren es in der FIT-Gruppe auch nur noch 18%, die gekommen sind. Das heißt also, die Teilnahmerate war eigentlich nicht so unterschiedlich zwischen der Kolo und dem FIT-Screening.
Aber bei eurer Nordic-Studie waren natürlich die norwegischen Musterschüler, die gingen ja viel zu häufig, also nicht oder viel häufiger als andere Länder rein.
Ja.
Das ist wahrscheinlich ein realistischer Schnitt, oder?
Ja, ich denke auch. Also zumindest ist es ein Schnitt gewesen damals, als die Kolos gemacht wurden, vor 15 Jahren bald. Da war ja Kolo noch nicht so verbreitet. Das war noch nicht in aller Munde. Das war ja für viele komisch, dann einen Brief zu kriegen und zur Koloskopie eingeladen zu werden. In Spanien oder auch in anderen Ländern. Das gab es ja damals. In Deutschland fing es damals an, aber in anderen Ländern hat da groß keiner dran gedacht. Also ich denke mal, 20%, gut, das hört sich wenig an aus der heutigen Perspektive, aber wenn man die Leute von der Straße weg so einlädt, ist das eigentlich nicht anders zu erwarten.
Da wir so rumreden und keine Fanfarenstöße im Hintergrund erklingen, schwärmt uns ja schon Übles. Was ist denn rausgekommen?
Genau, was ist rausgekommen? Also, wir können mit der Inzidenz anfangen. Die Inzidenz ist immer spannend, weil das wollen wir eigentlich verhindern. Wir wollen ja verhindern, dass die Leute Krebs kriegen. Die Inzidenz war 1,13% in der Koloskopie-Gruppe und 1,22% in der FIT-Gruppe. Das heißt eigentlich kein Unterschied. Was die Sterblichkeit angeht, genau dasselbe, kein Unterschied, natürlich weniger Sterblichkeit, Gott sei Dank muss man sagen, 0,22% in der Colo und 0,24% in der Fit-Gruppe. Das heißt also, die beiden Tests nach 10 Jahren, was Sterblichkeit und Inzidenz angeht, sind gleichwertig. Und das wurde ja als sogenannte Nicht-Unterlegenheitsstudie angelegt vom Design her. Das heißt also, man hatte die Annahme, dass die Colo besser ist, hat aber gesagt, wir wollen zeigen, ob das Fit-Screening nicht unterlegen ist. Und die Antwort ist nach 10 Jahren, jawohl, Fit-Screening ist Koloskopie nicht unterlegen, das heißt gleichwertig.
Jetzt war ja schon bei der Nordic-Studie ein ziemliches Gebrummel, was die Teilnahmerate betrifft. Ja. Und dann hieß es ja, wenn 80% nicht hingehen oder in diesem Fall, das kann ja nicht wirken.
Ja.
Gibt es denn schon eine sogenannte Per-Protokoll-Analyse, was mit denen war, die dann hingegangen sind?
Es gibt eine Per-Protokoll-Analyse, die ist so ein bisschen versteckt in dem Paper, im sogenannten Supplement, was der Lancet...
War bei euch auch so?
War bei uns auch so, weil man eben... Also per Protokollanalysen, Thomas, da haben wir schon ausführlich darüber gesprochen vor 2 Jahren, das ist risky business. Ne? Also da gibt es so viele Fehler und Fehlerquellen, Bias, wie man das nennt, dass das unheimlich schwierig ist, das gut oder fast unmöglich, das gut hinzukriegen. Die Resultate sind wie folgt. Die Colo ist in den per Protokollanalysen ein bisschen besser, aber nicht statistisch signifikant. Das heißt, im Prinzip kann man keine großen Aussagen darüber machen und die Totalsterblichkeit in beiden Gruppen ist unterschiedlich. Und das ist immer so ein Ding, was man ansieht in der Statistik, um halt einen Bias auszuschließen oder nicht auszuschließen. Wenn die Sterblichkeit unterschiedlich ist, die total gesamte Sterblichkeit.
Also nicht nur ein Karzinom, sondern insgesamt.
An allen Todesursachen. Dann muss man Fehlerquellen annehmen. Und die Sterblichkeit ist hier unterschiedlich. Das heißt also, es gibt wahrscheinlich Fehlerquellen in den Per-Protokoll-Analysen. Und deswegen sagen wir auch im Editorial, naja, den Per-Protokoll-Analysen können wir nicht so ganz glauben zurzeit. Kann ja sein, dass die Spanier noch andere Analysen machen, wo man dann justieren kann. Aber die haben sehr wenig Daten fürs Justieren eigentlich. Also ich traue diesen Per-Protokoll-Analysen nicht so richtig.
Jetzt halte ich mal ein bisschen gegen. Ich habe Tabelle 2 aufgeschlagen. Da ist aufgelistet, was denn bei denen natürlich, die dort waren, bei den anderen weiß man es ja nicht, was da gefunden wurde.
Ja.
Und da schneidet die Koloskopie also ein bisschen besser ab.
Ja, auf alle Fälle. Man findet ja auch die Adenome, die findet man beim Fit, die kann man ja nur bei denen finden, die dann halt Fit-positiv sind innerhalb von den 5 Runden. Das war ungefähr ein bisschen unter 1/3 der Leute, die diese 5 Runden gemacht haben, die dann irgendwann mal im Verlauf der 5 Mal positiv wurden und dann zur Colo gegangen sind. Das heißt also, die Colo-Rate war natürlich 100% in der Colo-Gruppe, die hingegangen sind, und ungefähr 1/3 davon in der Fit-Rate.
Das ist ja nochmal ein Sprung, ne?
Ist nochmal ein Sprung.
Wie viel nehmen den Fit-Test und wie viel gehen dann, wenn sie positiv sind, zur Colo-Gruppe?
Richtig. Mhm. Der Unterschied ist schon zugunsten der Colo, was gerade die kleinen Adenome angeht. Bei den großen Adenomen auch noch ein bisschen und bei den Karzinomen nicht mehr so viel. Und das ist ja auch wie das zu erwarten ist eigentlich. Aber dieser Unterschied hat sich halt nicht nach 10 Jahren jetzt durchgeschlagen in einen Unterschied, was die Inzidenz und die Sterblichkeit angeht.
Da könnte man natürlich sagen, ja gut, wenn man jetzt länger wartet, ist vielleicht ein Unterschied.
Klar, das Argument kommt ja immer und es kann ja auch ein gutes Argument sein. Und Gott sei Dank, ich habe mit dem Toni gesprochen, Gott sei Dank, die haben ja eigentlich, als die Studie geplant haben, haben die gesagt, wir machen 10 Jahre und fertig. Und ich war schon ein bisschen nervös, habe gedacht, ach Mensch, wenn die jetzt die Studie zumachen oder vielleicht auch die Ethikkommission sagt, nö, ihr seid fertig, dann kriegen wir die Daten nicht nach 12, 13, 15 Jahren. Die bräuchten wir eigentlich aber. Und Toni sagte mir, nee, wir machen weiter. Das heißt also, es ist eine gute Nachricht. Die gucken sich das, weiß ich nicht, nach 12 oder 15 Jahren nochmal an, so wie wir das ja auch machen werden in der Nordic-Studie. Und dann werden wir sehen, ob 10 Jahre zu wenig ist oder ob der Effekt immer noch derselbe ist nach 15 Jahren.
Wobei 10-Jahres-Grenze ist ja so ein bisschen, da sollte man eigentlich nochmal zur Koloskopie gehen und die Fit-Serie sollte auch weitergehen eigentlich. Ne?
Das stimmt. Mhm. Und aber die 10 Jahre sind ja im Prinzip so ein bisschen willkürlich gewählt von uns, vor vielen, vielen Jahren schon. Mhm. Ne? Da hat man sich mal zusammengesetzt, gesagt, okay, was machen wir? 10 hört sich gut an, wir sagen 10. Aber wirklich, ob das jetzt 10 ist oder 11 oder 12 oder 15, das weiß ja eigentlich keiner.
Ist aber für die Durchfuhrbarkeit schon eine gewisse Schmerzgrenze, muss man auch mal sagen.
Ich denke auch, ja. Ja. Und 10 ist so gut wie 11, aber es weiß halt keiner, ob 10 oder 11 das Beste ist.
Und wie wird sich das jetzt entscheiden? Die Deutschen werden sagen, super, wir haben beides im Köcher, es ist gleichwertig.
Ja, für
die
Deutschland
anderen
ist
werden
es ja
sagen,
gut.
Na gut, wir haben fit, das ist auch nicht jetzt schlechter als die Koloskopie.
Ich weiß es nicht. Ich bin auch gespannt, was die einzelnen Länder sagen werden, was die Gesundheitsminister in den Niederlanden oder hier in Norwegen oder wie auch immer sagen werden. Ich glaube, man kann die Argumente in beide Richtungen auslegen.
Insofern vielleicht eine ziemlich gute Studie.
Ich denke auch. Ist zumindest gut gemacht.
Wunderbar. Ich glaube, das war ein schöner Schluss. Es ist klar, wie es ausgegangen ist. Wir werden hier noch, glaube ich, den ein oder anderen Diskussionspartner im Gastrogeplauder haben, der das aus anderer Sicht vielleicht kommentiert, was das bedeutet. Aber letztlich endet es ja doch friedlich.
Genau.
Vielen Dank, Michael.
Dankeschön.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.